Deutschlandfunk. Deutschland heute.
Heute mit Peter Sawicki. Schönen guten Tag. Steuern, Arbeitsplätze oder mittlerweile auch Migration, das sind die üblichen Wahlkampfthemen, die heutzutage von Politikern aller Parteien regelmäßig bedient werden. Bei den Landtagswahlen in diesem Jahr, besonders in Sachsen, dürfte auch der Wolf dazukommen, der in den ländlichen Gegenden mittlerweile mehr als nur Sorgenfalten auslöst. Das ist eines unserer Themen gleich. Und in Mecklenburg-Vorpommern muss Ministerpräsidentin Manuela Schwesig einen Rückschlag hinnehmen. Ihr Finanzminister ist heute zurückgetreten und er verweist auf Unstimmigkeiten mit ihr. Was das bedeutet, erklärt uns gleich unsere Landeskorrespondentin. Es gibt sie noch, Regierungen, die von der SPD angeführt werden. Auf Landesebene sind es sogar genauso viele wie CDU-geführte Kabinette, nämlich 7 an der Zahl derzeit. In Brandenburg und Bremen wackeln die SPD-geführten Regierungen vor den Wahlen in diesem Jahr. Aber in Mecklenburg-Vorpommern wird erst in 2 Jahren wieder gewählt. Reibungslos läuft es dort zumindest intern offenbar, aber auch nicht. Heute Vormittag ist der Finanzminister Matthias Brotkorb überraschend zurückgetreten, offensichtlich nach Differenzen mit der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig. Silke Hasselmann beobachtet das für uns. Frau Hasselmann, mit welcher Begründung ist Brotkorb zurückgetreten?
Ja, also dieser Rücktritt kam zumindest heute Knall auf Fall für alle diejenigen, die die Regierungsarbeit hier seit längerem beobachten. Dass es Differenzen zwischen Brotkorb und der Ministerpräsidentin Manuela Schwesig gab, das konnte man schon längere Zeit beobachten. Aber nun hat er den Stecker gezogen und hat das in dürren Worten begründet, hat im Übrigen auch keine weiteren Nachfragen zugelassen. Also er hat gesagt, es sei in den vergangenen 2 Jahren nicht gelungen, eine vertrauensvolle Zusammenarbeit aufzubauen zwischen ihm und der Ministerpräsidentin, hat hinzugefügt, das sei ein Problem, beiderseitiges Problem, soll heißen, sie ist nicht allein schuld. Aber dazu muss man wissen, dass dieses Problem offenkundig besteht, seit Manuela Schwesig das Ministerpräsidentenamt vom erkrankten Erwin Sellering übernommen hatte vor 2 Jahren. Unter dem war Brotkorb bereits Bildungs- und Kultusminister gewesen. Und nun wissen wir, was man ahnen konnte, es hat zwischen beiden von Anfang an nicht richtig funktioniert. Dann gibt es, sagt Matthias Brotkorb, auch in fachlicher Hinsicht viele Differenzen. Er meinte, das allein sei aber nicht ausschlaggebend gewesen, die finanzpolitischen Vorstellungen, dass das auseinandergeht, soweit in Ordnung und habe man häufig. Die Frage sei immer, ab wann die Differenzen so stark sind, dass sie mit den eigenen Überzeugungen nicht mehr übereinzubringen sind. Und dann gab es einen konkreten Anlass für den Rücktritt hier und heute, nämlich deutliche Meinungsverschiedenheiten über die anstehende Besetzung hoher Posten im Finanzministerium und darüber, Zitat, was denn nun Leistung, Eignung und Befähigung bedeuten. Da muss man wissen, das sind gesetzlich vorgeschriebene Kriterien für die Besetzung von Beamtenposten. Und da haben beide wohl auch sehr unterschiedliche Auffassungen gehabt.
Und was bedeutet dieser Rücktritt für Schwesig jetzt für ihre Arbeit im Kabinett?
Ja, muss man sehen. Also aus der Staatskanzlei ist bisher kein Wort des Bedauerns gekommen. Da hat man lediglich bestätigt, dass das Rücktrittsschreiben eingegangen ist. Ansonsten feilt man wahrscheinlich noch an Erklärungen und Worten. Brotkorb hat im Grunde genommen ja nicht viel Spekulation übrig gelassen. Es ist völlig klar, es gibt und gab große Meinungsverschiedenheiten zwischen den beiden. Und wenn über Vertrauen beziehungsweise gar nicht erst ein aufgebautes Vertrauensverhältnis die Rede ist, ja, dann weiß man, das war von Anfang an zerrüttet und das geht mit Sicherheit in beide Richtungen. Also im Grunde genommen kein gutes Zeugnis auch für die Ministerpräsidentin. Die Staatskanzlei denkt natürlich nun darüber nach, wer soll der Nachfolger werden. Und wie NDR 1 Radio MV berichtet, ist davon die Rede, dass der Chef der Staatskanzlei, Reinhard Mayer, die Nachfolge antritt. Mayer war in MV bereits Staatssekretär im Wirtschaftsministerium, ist dann nach Schleswig-Holstein als Minister gegangen und ist von Schwesig dann zurück in die Staatskanzlei geholt worden.
Kein gutes Zeugnis, sagen Sie, ist das durchaus für die Ministerpräsidentin. Was sagt die Opposition zu diesem Rücktritt?
Ja, also die Opposition wird hier im Moment, jedenfalls was den Landtag angeht, gebildet durch die Linke und durch die Bürger für MV sowie die AfD. Die Linke sagt, ein politisches Schwergewicht sei zurückgetreten und Schuld habe aus ihrer Sicht ganz klar Manuela Schwesig. Sie habe den Bogen überspannt, den Finanzminister häufig vorgeführt und seine Entscheidungen oft im Handstreich weggewischt. So ein Zitat. Die SPD-Fraktion des Landtages, da sollte Brotkorb übrigens mal Fraktionschef werden. Da kam ein relativ wenig sagendes: Wir bedauern den Rücktritt und hoffen und glauben, dass er aber auch noch künftig in Funktionen sein wird. Die Bürger für MV vermissen jetzt schon seine offene und kenntnisreiche Art der Diskussion. Auch das ein Zitat. Die AfD hat sich zur Stunde noch nicht gemeldet.
Ist die SPD in Mecklenburg-Vorpommern damit geschwächt?
Naja, hängt, glaube ich, auch davon ab, ob Matthias Brotkorb aktiv in der Landespolitik bleiben will. Er ist ein intelligenter, eloquenter Mensch, der wirklich auch in, wie man so schön sagt, langen Linien denken kann und auch den Konflikt nicht scheut. Manche haben ihm das als Arroganz unterstellt oder angehängt, aber er ist einer der wenigen, das stimmt schon, Charakterköpfe, die die SPD hier im Land hat. Er will sein Landtagsmandat vorerst behalten, also das heißt, wir werden ihn auch weiterhin im Landtag sehen. Welche Rolle er dann spielen wird, bleibt natürlich abzuwarten.
Informationen und Einschätzungen live von unserer Landeskorrespondentin Silke Hasselmann. Vielen Dank. Mehr als ein Jahrhundert lang gab es in Deutschland keine Wölfe. Das hat sich mittlerweile geändert. Seit einigen Jahren gibt es sie wieder in Deutschland und sie werden auch immer zahlreicher. Allein gut 70 Rudel gibt es hierzulande mittlerweile, laut Naturschutzverbänden. Besonders zahlreich sind Wölfe in den östlichen Bundesländern, in Sachsen beispielsweise. Dort wachsen allerdings Skepsis und auch Angst in Anbetracht dieser Zahlen, was auch bei der Landtagswahl im Herbst vielleicht sogar eines der entscheidenden Themen werden könnte. Alexandra Gerlach hat sich in der Lausitz umgehört.
Die Lausitz nördlich von Görlitz in dieser Jahreszeit. Das sind leuchtend gelbe Rapsfelder auf leicht welligem Terrain, dunkelgrüne Wälder und dazwischen viele kleine Dörfer mit bunten Bauerngärten an kleinen und größeren Gehöften. Doch die Idylle trügt.
Wenn Sie die Zeit haben und setzen sich mal hier nachts hin, dann hören Sie jeden Tag Wölfe halt. Und Sie hören also Wölfe speziell bei uns, dort wo ich jage, das ist am Flugplatz, aus drei Richtungen heulen.
Hans-Dietmar Dormann ist Jäger und war einige Jahre Bürgermeister in der ostsächsischen Kleinstadt Rothenburg. Im vergangenen Jahr hat es in seinem Ort 4 tödliche Wolfsangriffe auf Ziegen und ein Steinwildgehege gegeben. In der Oberlausitz befinden sich die am stärksten von Wölfen besiedelten Gebiete Europas. Das entwickele sich für die Einwohner auf den Dörfern zunehmend zu einem Problem, sagt Hans-Dietmar Dormann, der seit 2016 an der Spitze des Jagdverbandes Niederschlesische Oberlausitz steht.
Da, wo sie da sind, dort machen sie sehr viel Ärger.
Viele Bürger misstrauten inzwischen den Experten, die im Auftrag des Freistaates die Wolfsentwicklung beobachten, stellt Dormann fest. Die Fachleute halten einen Wolfsangriff auf Menschen für höchst unwahrscheinlich. Immer wieder betonen sie, dass der Mensch nicht zum Beuteschema des menschenscheuen Wolfes gehöre. Die Angst der Betroffenen in den Wolfsgebieten lindere das nicht, sagt Dormann.
Also ich habe berichtet, dass voriges Jahr im Oktober in Neusorge, in Breger, in der Dunkelheit, irgendwo 18 bis 20 Uhr, das weiß ich nicht so genau, eben halt aus dem Fenster geguckt hat und auf seinem Hof vorm Schlafstubenfenster standen 10 bis 11 Wölfe auf dem Hof. Die haben also ihr Verhalten geändert. Wenn es früher Einzelne waren, gehen die jetzt also auch in Rudelstärke mit durch die Ortschaften und schauen sich um, was da ist.
Fast jeder in der Gegend um Rothenburg hat inzwischen Wolfsbegegnungen gehabt, immer öfter auch am Tage, so wird berichtet. Das schüre Urängste und führe zu gravierenden Veränderungen auf den Dörfern, sagt der gebürtige Lausitzer Günther Prötzig, Hühnerzüchter aus dem Nachbarort Lodenau.
Also das Verhalten der Leute hat sich in der Form geändert, indem Kinder nicht mehr alleine im Wald spielen, indem nur noch zu dritt oder zu viert Pilze gesammelt werden. Die Dorfbevölkerung zieht sich zurück.
Auch als Unternehmer sei er davon direkt betroffen, schildert Prötzig, der auf seiner Hühnerfarm rund 22.000 Legehennen auf Freiland hält. Am Abend müssen diese freilich in den Stall gebracht werden. Doch seit einer seiner Mitarbeiter einem Wolf Auge in Auge gegenüberstand, verweigerten seine Leute den abendlichen Dienst, berichtet der Unternehmer.
Ach, das ist schon seit längerer Zeit so. Wir haben immer wieder Wolfstapfen gesehen im Sand, wo die Hühner sich rudern. Aber mittlerweile ist es so, dass sie am Tage da sind.
Volker Hamann, Rinder- und Pferdezüchter aus Königshain, rund 30 Kilometer südlich von Rothenburg, hat entschieden, die Rinder seiner Milchviehanlage ab sofort nicht mehr auf die Weide zu lassen, nachdem sie seit 2012 immer wieder aus unerklärlichen Gründen ausgebrochen und zur Gefahr für den Autoverkehr geworden seien. Einige seiner Weiden nahe dem Wald nutzt er gar nicht mehr. Auch die Zuchtstuten bleiben jetzt in Sichtnähe des Stalles, nachdem sie Zeuge eines Wolfsangriffes auf einen Muffelwidder geworden waren.
Der Muffelwidder ist vom Wald oben durchgetrieben worden. Demzufolge sind die Drähte zerrissen und die Stuten waren so perplex und waren dort wirklich mehrere Tage so beunruhigt und ließen uns gar nicht ran.
Die beiden Landwirte Hamann und Prötzig fühlen sich ohnmächtig und von der Politik alleingelassen, wie viele andere auch in der Lausitz. Die Wut darüber wachse, dass die Wolfspolitik in den Großstädten gemacht werde von Menschen, die nicht auf dem Land mit dem Wolf leben müssten.
Also die Bedenken der Dorfbevölkerung werden ja gar nicht mehr wahrgenommen.
Dieser Frust führe bei vielen Bürgern zur Abkehr von der Landespolitik. Bei der Bundestagswahl 2017 stimmte jeder Dritte im Landkreis Görlitz für die rechtsgerichteten Populisten der AfD, die ein rigides Vorgehen gegen den Wolf fordern.
Und auch die CDU wird große Probleme bekommen, wenn sie sich nicht durchsetzt. Das Land wird dann mit den Wahlergebnissen leben müssen.
Eine Sicht, die auch der Görlitzer CDU-Landrat Bernd Lange teilt. Für ihn ist der Wolf hierbei nur das Pünktchen auf dem I. Der Frust und der Protest der Bürger richte sich auch gegen andere Versäumnisse des Staates, wie etwa den dringend benötigten Ausbau der Infrastruktur in Ostsachsen sowie Zukunftsprojekte für die Zeit nach dem Ausstieg aus der Kohle.
Naja, Nichthandeln füttert den Populismus, den Radikalismus, sage ich mal. Und das ist auch hier der Fall, dass bei Nichthandeln, also Politik zeigt, sie ist an sich unfähig, das Problem in einer gewissen Kürze und Dynamik vernünftig zu lösen.
Schnelle Abhilfe ist nicht in Sicht. Die Wolfsfrage wird derzeit fundamental und hochpolitisch aufgeladen diskutiert zwischen Wolfsbefürwortern und Wolfsgegnern. Der Streit zwischen Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner und der Bundesumweltministerin Svenja Schulze liegt inzwischen im Kanzleramt. Und es ist fraglich, ob es bis zur Sommerpause zu einer Lösung kommen wird. Landrat Lange befürchtet, dass der Streit um den Wolf die politische Radikalisierung der Landbevölkerung weiter befördern wird. Denn
das verstehen die Menschen nicht. Dann sagen die Parteien sind unfähig dazu, dies zu regulieren. Und dann wären solche Wahlhandlungen möglich. Und das ist im Übrigen nicht nur beim Wolf so. Das ist zum Teil auch bei Naturschutz, bei Bau von Straßen so.
In Sachsen gilt ab Mai eine neue, verschärfte Wolfsverordnung, die den Abschuss sogenannter Problemwölfe erleichtert. Ob das ausreichen wird, die Gemüter in der Wolfsregion Oberlausitz zu beruhigen, bleibt abzuwarten.
Das skeptische Leben mit dem Wolf in der Lausitz, eine Reportage von Alexandra Gerlach. Fortschreitende Digitalisierung in der Arbeitswelt und welche neuen Strategien sie für Bildung und Weiterbildung in Deutschland erfordert, das ist gleich eines der Themen bei Campus und Karriere mit der Kollegin Thekla Jahn. Und das war Deutschland heute für diesen Montag. Am Mikrofon war für Sie Peter Sawicki. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.